Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Den Podcast, das Spiel meines Lebens, den gibt es seit 2014. Anfangs habe ich dann immer noch Menschen angesprochen, ob sie Lust hätten, mit mir den Podcast zu machen. Mache ich eigentlich auch heute noch. Aber es gibt immer häufiger Menschen, die sagen, dass sie gerne mal über ihr Spiel sprechen wollen würden, also ihr Spiel des Lebens. Und da bekam ich vor einigen Wochen eine Nachricht mit folgenden Worten. Heute wurde ich darauf hingewiesen, dass das Spiel meines Lebens mittlerweile 12 Jahre her ist. Wenn du gerne mit mir über die Ticket-Hotline von Juve, VW-Busfahrten über die Alpen, Elfmeter von Jörg Butt, Kurzaufenthalte in Krankenhäusern und den, aus meiner Sicht, Ausgangspunkt der bis heute anhaltenden Bayern-Dominanz reden willst, melde dich gerne. Ach, und Ivica Olic hat auch mitgespielt und getroffen. Er hatte mich bei Butt und Olic. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens. Herzlich willkommen auch an meinen Gast Nico. Hallo Nico.
Hallo, servus Andreas.
Ich hoffe, es war okay, dass ich aus deiner Nachricht vorgelesen habe, weil das war ein sehr, sehr schöner Opener. Und bei Butt und Olic, da kriege ich ja sowieso immer, da werde ich auch immer emotional und von daher, da hattest du mich sofort.
Ja, dachte ich mir bei den alten Hamburgern, dass ich da gute Chancen habe.
Ja, wir sprechen über ein Spiel aus dem Jahr 2009 und bevor wir nachher natürlich über das Spiel ausführlich sprechen etc., sag mir bitte einmal kurz, ich habe es in der Nachricht ja eigentlich schon ein bisschen erwähnt, sag mir kurz, warum das Spiel deines Lebens ist.
Ach, ich glaube, da kommt alles so ein bisschen zusammen. Es war eine schöne Auswärtsfahrt mit ein paar Kumpels. Es war ein Entscheidungsspiel, also so ein Do-or-Die-Spiel, wo du gewinnen musstest, um in der Champions League zu überwintern. Es hatte das richtige Ergebnis aus meiner Sicht mit einem 4-1. Die ganzen 90 Minuten waren einfach eine Riesenparty im Bayern-Block und ja, sowas vergisst man nicht.
Ja, sowas vergisst man nicht. Es ist Dezember 2009 gewesen und es war eine wirklich sehr, sehr interessante Zeit für den FC Bayern. Und darauf kommen wir nachher dann auch noch zu sprechen. Man hört es dir an, dass du eher aus dem süddeutschen Raum kommst. Jetzt stellt sich natürlich dann immer die Frage, wie wurdest du Fan und wann wurdest du Fan? Rein aus der Geografie könnte ich jetzt sagen, ich bin mir relativ sicher, warum du Fan geworden bist, weil es war der nächstgelegene Verein.
Das ist mit Sicherheit ein Grund, ja. Also man hört es, wie du sagst, ich komme aus dem bayerischen Hinterland, also so circa 70 Kilometer von München weg. Und naja, zu so Vereinen wie Nürnberg, Haching oder sonst was man im Umfeld, im etwas näheren geografischen Umfeld noch hätte, hatte ich keinen Bezug. Der Papa war auch schon Bayern-Fan, beziehungsweise zumindest mal Sympathisant. Und ja, ich meine, der FC Bayern, der trägt die Identifikation dann schon mit im Namen. Das war ja auch schon seit jeher Marketingstrategie. Und ja, weil nicht zuletzt wird man auch zugeben müssen, dass man als Kind wahrscheinlich eher durch erfolgreiche Vereine zu begeistern ist, als sich irgendeine graue Maus rauszusuchen.
Ja, liebe Kindler, und deswegen bin ich HSV-Fan geworden.
Weil die zu deiner Zeit noch erfolgreich waren, oder?
Genau, genau. Aber du hättest ja auch damals 1860-Fan werden können. Oder ist es dann wirklich so, wie es alle hier sagen in Bayern, ich wohne ja auch in Bayern, die Anwohner aus dem Umland sind eher Bayern-Fans, die Münchner sind dann eher 60er?
Ach, ich weiß nicht. Ich habe durchaus ja auch eine Zeit lang in München gelebt und es gibt auch in München unzählige Bayern-Fans und genauso gibt es im Umland unzählige 60er-Fans. Also das würde ich nicht so pauschal daran festmachen wollen. Ich glaube, da schlägt dann tatsächlich eher die Familie zu, wenn es jetzt auch nicht die Riesenfans oder die Ultras waren. Meine Familie ist doch schon eher rot gewesen und so kommst du halt dann rein.
Ist es dann auch wirklich die klassische Fanwerdung über Papa und Mama?
Also Mama gar nicht, sondern wenn, dann eher Papa. Und ich werde so Mitte der 90er bin ich dann eingestiegen, da war ich so 8, 9 Jahre alt. Und meine Premiere Sky gab es bei uns nicht. Das war dann eher samstagabends, 18 Uhr, die Sportschau, beziehungsweise damals noch ran. Und das habe ich mit Papa zusammen angeschaut. Und da war ja damals wie heute so, dass Bayern-Spiele oftmals das letzte Spiel waren, was dann irgendwie um 7:45 noch als Highlight kam. Und ja, da hat man dann 2 Stunden drauf hingewartet, hat alles andere auch noch mitgenommen. Aber ja, letztlich war es immer warten aufs Bayern-Spiel.
Aber dann auch noch nachmittags die Konferenz gehört?
Nee, nur wenn ich wusste, ich kann um 18 Uhr nicht. Also oh. Da war ich wirklich so ein Sportschau-Ultra, der dann auch irgendwie Radio und Internet gab es ja damals, Gott sei Dank, noch nicht. Aber ich wollte da nicht gespoilert werden, sondern ich wollte in der Sportschau, was für mich ja quasi dann live war, wollte ich wissen, wie es ausging. Und ich wollte da die 10, 15 Minuten mitfiebern zumindest noch haben.
Aber das ist eine interessante Geschichte, weil das höre ich aus Leuten so meiner Generation dann auch noch häufiger, die früher gesagt haben, nee, Radio habe ich nicht gehört und ich wollte unbedingt dann in der Sportschau dann das Spiel noch nachgucken und dann diese 10 oder 12 Minuten Zusammenfassung, und es gab Menschen in meinem Umfeld, die wirklich sauer wurden, wenn man ihnen gesagt hätte, lass uns doch mal gerade die Schlusskonferenz hören. Nein, ich muss gleich nach Hause, ich muss gleich die Sportschau gucken. Oder Leute, ein Freund von mir, der gesagt hat, er hat immer samstags nachmittags Badewanne gemacht und hat dann um 17.15 Uhr halt das Radio ausgemacht und hoffte dann darauf noch, dass der 1. FC Köln danach noch ein Tor geschossen hat und dass er das dann noch in der Sportschau sieht.
Ja, das ist dann wirklich exakt meine Story. Also wirklich nur, wenn ich wusste, ich muss um 18 Uhr irgendwie weg oder kann die 2 Stunden nicht, dann habe ich mir heute im Stadion angemacht auf Bayern 1. Das, wie gesagt, wenn ich wusste, geht nicht anders, dann war es das Radio. Aber ansonsten, wenn die Möglichkeit bestand, irgendwie zwischen 18 und 20 Uhr einen Fernseher zu finden, dann muss die Sportschau bzw. RAN sein.
Ah, das finde ich cool. Also ich war soweit, wir waren bei uns im Garten, Rasenmähen, Garten machen, und dann wurde die Radiokonferenz gehört und dann haben wir abends dann auch noch um 18 Uhr die Sportschau geguckt. Also das war bei uns dann noch so ein bisschen, ja, wir haben uns selber gespoilert dadurch, dass wir die Live-Übertragung im Radio gehört haben, was ja bis heute ein wirklich großes Kulturgut ist, die Radiokonferenz, und die ja Gott sei Dank nach wie vor besteht und nach wie vor dann auch beliebt ist. Wann gab es denn den ersten Stadionbesuch?
Der erste Stadionbesuch war im Oktober 95. Lässt sich nicht mehr genauer aufklären, aber das muss ich offensichtlich zu meinem 9. Geburtstag geschenkt bekommen haben. Das war der 31. Oktober 1995, ein UEFA-Cup-Spiel im altehrwürdigen Olympiastadion gegen die Raith Rovers. Die kennt heute, glaube ich, auch kein Mensch mehr. Ich kann mich da auch an wirklich gar nichts mehr erinnern. Das war so ein dunkler, nebliger UEFA-Cup-Abend vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie 20.000 Zuschauern im Olympiastadion. Dann kannst du dir vorstellen, wie trostlos das war, aber zumindest hat man da 2-1 gewonnen, und als Kind ist einem das ja egal. Du kommst da zum ersten Mal ins Stadion und siehst ein Fußballspiel und siehst einen Sieg, und da bist du natürlich selig. Also mehr braucht es da gar nicht.
Ja, absolut. Aber es war schon, also Mitte der 90er und auch dann bis zum Bau des neuen Stadions dann ja auch bei den Bayern. Es gab schon wirklich traurige Nachmittage und Abende im Europapokal bei Bayern München. Ich kann mich an Champions League Zwischenrunden damals noch erinnern gegen Dynamo Kiew bei 2 Grad Schneeregen und 8000 Leuten. Und das denkt man ja heute auch gar nicht mehr. Bayern ist einer der größten Clubs der Welt und hat immer das Stadion voll. Aber es gab dann auch wirklich Zeiten im alten Olympiastadion, da konntest du die fast einzeln begrüßen, die Zuschauer.
Früher war alles besser, ne?
Ja, aber es gibt, das ist ja etwas, was ich dann auch häufig mitbekommen habe. Es gibt sehr wenig Stadion-Nostalgie bei Bayern-Fans, gerade was das Olympiastadion angeht.
Ja, tue ich mich auch jetzt wieder schwer, das für die Grundgesamtheit aller Bayern-Fans zu beurteilen, aber ich meine, wenn ich am Olympiastadion vorbeifahre, oder ich meine, du kannst ja da nach wie vor im Olympiapark relativ viel tun, was so Freizeitgestaltung angeht, und das ist nach wie vor von der Architektur her, ist das ein wunderschönes Stadion. Klar, das hat die Laufbahn, das ist kein reines Fußballstadion. Gefühlt sind irgendwie 20% der Plätze nur überdacht, und im Rest wirst du gnadenlos nass, wenn es irgendwie regnet. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man die Arena da in gewisser Hinsicht vorzieht, aber vom visuellen Standpunkt ist das nach wie vor ein wunderschönes Stadion.
Absolut, ich wohne ganz in der Nähe vom Olympiapark und ich gehe da unglaublich gerne durch, und ich war dann auch schon ein paar Mal im Olympiastadion, auch nicht zum Fußball, sondern danach nochmal, und natürlich ist es ein wunderschönes Stadion. Ich war bei Konzerten etc., aber es gibt halt dieser Spruch von Franz Beckenbauer damals, ich glaube, der wurde auch Anfang der Nullerjahre wurde der geprägt, als er gesagt hat, warum gibt es denn keinen Terroristen, der hier mal das Stadion in die Luft sprengen kann, dass wir hier mal auf dem Grund dann auch ein neues Stadion hinbauen können. Der ist ja noch relativ lebhaft in meiner Erinnerung.
Da war ich vermutlich dann noch ein bisschen zu klein oder habe diese ganze Stadiondiskussion nur nicht so wahnsinnig gut mitbekommen. Aber ja, ich meine, wie du sagst, wenn du dir vorstellst, ein Verein wie Bayern wird da heute noch Fußball spielen, das kannst du ja nicht mehr bringen. Also du hast ja da, das ist nach allen Seiten hin offen, wenn du dir, wie alt das ist, das hättest du ja auch mit Modernisierung nie mehr auf den Stand bekommen, wie heutige Stadien aussehen müssen. Und naja, so ist es halt. Hat alles seine Zeit.
Aber cool war es schon. Also, ja. Ja, ne? Ist gerade auch dann mitten in der Stadt und so weiter. Bist du denn dann ein regelmäßiger Stadiongänger geworden? Also hast du dann also wirklich Blut geleckt, was das Stadionerlebnis anging? Oder warst du jemand, der eher jemand war, der eher alle 4-5 Wochen oder alle 4-5 Spiele hingegangen ist?
Das kam deutlich später erst. Also wie gesagt, dadurch, dass ich nicht, meine Familie da nicht so wahnsinnig gezogen hat. Ich habe auch im Freundeskreis nicht den Mordsfußball-Hintergrund gehabt, war in keinem organisierten Fanclub oder ähnliches. Von daher hielt sich das lange Zeit sehr, sehr arg in Grenzen und hat sich dann erst geändert, als ich so 2007, 2008 dann zum Studium nach München gekommen bin. Da habe ich in Freimann dann gewohnt. Für die, die in München nicht ganz so firm sind, das ist quasi 500 Meter vom Stadion weg, da konnte ich zu Fuß zum Stadion gehen und da bin ich dann zumindest so auf meine 10 Spiele pro Saison irgendwie gekommen. War ja dann zu der Zeit auch nicht mehr ganz so einfach, weil da ist halt die Hütte immer voll gewesen, ja. Und ja, Tickets musstet ihr als armer Student dann auch irgendwie erst organisieren können.
Ja, aber in Freimann zu wohnen als Student, als Bayern-Fan, das stelle ich mir dann durchaus sehr sympathisch vor, weil du hörst es dann ja auch von da aus dann, also
quasi. Ja, wenn du das Fenster aufmachst, ja. Ja. Da wird es jetzt wieder die bösen Zungen geben, die behaupten, von Bayern spielen hört man überhaupt nichts aus dem Stadion. Aber
hier wirst du von mir keine Kritik hören, was die Stimmung angeht im Stadion in München. Ich habe da zu viel Schlimmes gesehen, als dass ich mich da noch irgendwie aus dem Fenster lehnen wollen würde. Gab es Lieblingsspieler ganz zu Anfang, die du hattest? Gab es so Spieler, wo du heute sagst, in jeder Legendenelf von mir würden die auftauchen?
Ja, das ging dann los. Also wie gesagt, mein Einstieg wird so irgendwie Mitte der 90er gewesen sein. Da haben Leute wie Matthäus haben dann noch gespielt. Kahn war relativ neu bei den Bayern. Scholl kam da gerade hoch. Aber als Kind ist man natürlich vermutlich eher durch Stürmer zu begeistern. Und mein erster Lieblingsspieler war dann auf alle Fälle Jürgen Klinsmann, der zu seinen aktiven Spielerzeiten wahrscheinlich ein bisschen mehr positiven Impact auf den Verein hatte als zu Trainerzeiten dann. Ja, und so ging das dann weiter. Wenn du dann Ende der 90er schaust, da haben dann auch Leute wie Giovanni Elber waren super. Also das sind so die Figuren aus meiner Kindheit.
Aber das ist ja dann auch nochmal eine interessante Frage. Du hast ja als Fan, also wie du jetzt den FC Bayern dann erlebt hast, hast du eigentlich keine schlechten Zeiten erlebt. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht groß drum reden. Die letzte richtig schlechte Zeit war damals mit Gary Hillringhaus Anfang der 90er Jahre, so 92, 93, als man bei BK 1903 Kopenhagen mit 2-6 verloren hat. Ansonsten gab es eigentlich fast nur gute Zeiten. 96 erinnere ich dann auch noch den UEFA-Pokalsieg vom FC Bayern. War dann die Zeit mit Jürgen Klinsmann als Trainer, war das dann so die spektakulärste Zeit, was Misserfolg angeht in deinem Leben?
Kann man vermutlich so sagen, ja. Also es gibt dann schon, das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen Definitionssache, was du dann als nicht erfolgreiche Zeit siehst, aber wie du sagst, ich habe die ganz schlimmen Zeiten, als da mal irgendwie auch komplette Halbserien noch gegen den Abstieg gespielt wurde, sowas habe ich ja aktiv nicht mehr miterlebt. Und dann sind so Sachen wie, hast du mal die Champions League Quali verpasst und musstest in den UEFA Cup irgendwie so Mitte der 2000er Jahre, das sind dann so wirklich die Lowlights und ja, da würden sich andere Vereine die Finger danach lecken, aber wenn du das halt mit der jetzigen Situation vergleichst, wo du wirklich national irgendwie alles in Grund und Boden rammst und in der Champions League dann auch regelmäßiger Halbfinalteilnehmer bist und vergleichst es damit, dann ja, waren halt die Nullerjahre, wo du auch mal Viertelfinale, Achtelfinale oder sogar in der Gruppenphase ausgeschieden bist, war so das Minimum, was ich erlebt habe. Da kannst du dich natürlich nicht beschweren, ist mir klar.
Ja, klar. Ist das bei dir denn so, dass man Spiele gegen Augsburg am 13. Spieltag oder Wolfsburg oder so, dass man die mit einem relativen Ruhepuls verfolgt oder wie bist du als Fußballfan, als Bayern-Fan dann?
Mei, das kommt so ein bisschen drauf an, wie das Spiel läuft. Also grundsätzlich ist es schon so, dass du in jedes Spiel reingehst und sagst, hey, wenn du dir anschaust, wo wir formtechnisch stehen, was da für Menschen auf dem Platz rumlaufen, da bist du ja in jedem Spiel Favorit. Und dann gehst du da in so ein Spiel, klar, erstmal relativ ruhig rein, zumindest geht es mir so. Und dann, ja, kommt es arg auf den Spielverlauf drauf an. Also wenn du da, weiß ich nicht, irgendwie in der 9. Minute 0-1 bekommst, dann ist halt der primäre Gedanke, ja super, hast nur 81 Minuten Zeit, um noch 2 Tore draufzulegen und das Ding doch noch zu drehen. So viele anstrengende Spiele gab es da in letzter Zeit. Vielleicht ein 0-5 gegen Gladbach. Ja. Aber ansonsten kann man das meistens sehr, sehr ruhig verfolgen, ja, wie du gesagt hast. Das
ja,
wird
weil,
wirklich erst später in der Champions League dann interessant.
Genau, wenn die Saison der Bayern-Fans erst im April beginnt, weil man dann schon die Meisterschaft eingetütet hat und es dann im Viertelfinale der Champions League so langsam kuschelig wird. Das ist etwas, was ich als HSV-Fan ja natürlich komplett überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil bei mir ist ja Ruhepuls ist eigentlich nur in der Winterpause da, beziehungsweise in der Sommerpause. Ansonsten ist der Puls dann doch noch eine ganze Menge höher. Das ist dann schon, ein Luxusproblem.
Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, da fehlt einem nichts. Also ich würde schon teilweise auch gern mehr mitzittern. Ja. Und ja, man braucht es ja keinem erzählen, dass eine Last-Minute-Meisterschaft irgendwie durch einen Freistoß von Patrick Andersson cooler ist, als wenn du irgendwie am 27. Spieltag mit, weiß ich nicht, 20 Punkten und 64 Toren Vorsprung Meister wirst.
Absolut. Und also das Spiel meines Lebens hatten wir auch schon mit Patrick Anderssons Tor in der letzten Minute. Das war damals dann auch etwas, was dich dann auch aus dem Sattel gehoben hat, ja?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, sowas, das weißt du ja in dem Moment, ist dir ja klar, dass du sowas nicht alle Tage hast. Ja. Und da freust du dich anders.
Ja, absolut. Eine Frage hätte ich gerne noch, bevor wir dann gleich auch auf das Spiel zu sprechen kommen oder wie du zum Spiel gekommen bist. Der FC Bayern hat seit so ein paar Monaten, wir reden jetzt im Januar 2022 darüber, hat so ein bisschen Probleme, auch in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, es ist das Verhältnis zwischen Fans, zwischen aktiver Fanszene und dem Vorstand so ein bisschen abgekühlt. Da geht es natürlich dann auch um das Sponsoring mit Katar, um die Trainingslager in Katar, um dann ja auch vielleicht die Rolle von Uli Hoeneß als Präsident, Karl-Heinz Rummenigge etc. Wie hast du das verfolgt in den letzten Monaten und Jahren? Ist bei dir dann die Liebe zum Verein vielleicht auch ein bisschen abgekühlt oder sagst du, nach wie vor brennt das Herz für den FC Bayern lichterloh?
Ja, zu beiden Fragen. Also klar ist, dass man zum einen in der Außendarstellung gerade relativ schlecht sich gibt von Vereinsebene, zumindest ist das auch meine Sicht. Man hat da Probleme bei der Auswahl der Sponsoren. Ich bin da auch nicht begeistert von eine Lufthansa durch Qatar Airways zu ersetzen und sich dann da immer hinzustellen und sagen, naja, wir machen ja Trainingslager vor Ort und sprechen dann die Probleme an. Ich wüsste mal gern, was da bei wem angesprochen wird und ob die Kollegen aus Katar das auch mitbekommen, was man da anspricht. Dann ist es auch so, dass für mich als Fan, ja, die Corona-Zeit, die macht es natürlich auch nochmal deutlich härter. Man kann nicht ins Stadion, Geisterspiele sich anzuschauen, macht deutlich weniger Spaß, als im Stadion zu sein oder zumindest vor dem Fernseher zu sitzen und Kulisse im Hintergrund zu haben. Das hilft auch nicht unbedingt dazu. Aber ich meine, das wird nichts dran ändern, dass ich den FC Bayern weiter verfolgen werde, dass das mein Verein bleibt. Ich weiß nicht, was da passieren müsste, dass das wirklich komplett zum Erliegen kommt.
Also das will ich auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise herbeireden oder so, aber es ist halt eine interessante Geschichte, gerade was den FC Bayern angeht, dass er im Moment, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass er sich so ein bisschen wie eine Kuh auf dem Glatteis bewegt. Alles im Griff eigentlich, national im sportlichen Bereich, international im sportlichen Bereich, alles im Griff. Der Verein ist so gut aufgestellt wie kaum ein anderer auf dieser Welt und dann bei solchen Sachen wie der Fanbindung, da bewegt man sich so ein bisschen auf Glatteis.
Ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht. Also wenn du dir anschaust, was da jetzt für Leute sitzen, man kann ja zu einem Herbert Heiner stehen, wie man will, aber der war lange Zeit Vorstandsvorsitzender von Adidas. Das ist ja jetzt auch keine, das sind ja auch keine Nasenbohrer da bei Adidas. Du musst ja da schon was können, wenn du da Vorstand wirst und dich da auch hältst. Du musst ja ein Gespür auch für dein Gegenüber haben. Du musst ja verhandeln können und so weiter und so fort. Und dass man das da dann nicht schafft, den Schalter umzulegen und ja, so ein bisschen das Volk da mal zu streicheln und mal vielleicht auf die letzte Million dann nochmal zu verzichten und zu sagen, hey, das machen wir jetzt vielleicht nicht mehr, dieses Sponsoring mit Katar. Aber ich stecke da nicht drin, ich weiß nicht, was da alles dranhängt, womit man sich da irgendwie vielleicht selber auch intern in irgendwelche Lagen gebracht hat, aus denen man nicht rauskommt. Ich weiß es nicht.
Wir werden es hier auch nicht auflösen können. Wir wollen allerdings auch über das Sportliche sprechen. Und das ist dann nämlich Dezember 2009. Und wir sprechen gleich auch noch über Jürgen Klinsmann. Und wir sprechen über Luis van Gaal. Und über eine eigentlich erstmal etwas verkorkste Hinrunde der Champions League. Was am Ende dann allerdings dann auch noch ins Finale geführt hat für der Champions League für den FC Bayern München. Und das Spiel des Lebens von meinem heutigen Gast Nico, der nämlich Anfang Dezember 2009 in Turin dabei war. Auch übrigens kein hübsches Stadion damals. Das in Turin. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie, ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Nico ist heute mein Gast und wir sprechen über den 8.12.2009, weil das war nämlich das Rückspiel in der Vorrunde zwischen Juventus Turin und dem FC Bayern München. Es ist am Ende 4:1 für den FC Bayern ausgegangen. Es war ein Sieg, der bitter benötigt wurde. Darüber sprechen wir dann aber gleich. Ich würde gerne mit dir, Nico, als erstes über die Situation 2009, in der Saison 2009 sprechen, weil es gab diese Saison 2008 und wir haben ihn vorhin schon angesprochen, Jürgen Klinsmann war ja als Trainer gekommen und Uli Hoeneß musste sich relativ schnell eingestehen, Junge, Junge, was habe ich denn da gemacht, und musste ihn dann entlassen. Jupp Heynckes hat dann übernommen, es ist dann am Ende alles gut gegangen, aber was hast du damals gedacht, als die Verpflichtung von Jürgen Klinsmann bekannt gegeben wurde?
Naja, zuerst mal, Jürgen Klinsmann kannte man ja eher so als, ja, weiß ich nicht, ob man es gleich Vereinslegende nennen will, aber er war zu seiner Zeit, als er bei uns als Spieler war, auf alle Fälle ein sehr guter Stürmer. Man hatte durchaus in positiver Erinnerung gehabt. Er war 2006 Trainer der deutschen Nationalmannschaft, die ja auch dann bei der Heim-WM gut abgeliefert hat. Und von daher, davor hat man als Trainer Ottmar Hitzfeld und Felix Magath gehabt, die vielleicht nicht unbedingt mit den, ja, die man vielleicht nicht unbedingt mit den modernsten Trainingsmethoden verbindet. Und ja, grundsätzlich bei Amtsantritt würde ich sagen, war meine Stimmung da erstmal positiv, weil man dachte, okay, da bringt jetzt einer frischen Wind rein, der hat die Nationalmannschaft auf Vordermann gebracht, warum soll der nicht auch bei Bayern erfolgreich arbeiten können?
Und dann kamen die Buddha-Stadien und Statuen und die Plattenspieler und so weiter. Und wurde alles umgekrempelt.
Ist denn bei diesen Buddha-Stadien jemals abschließend geklärt worden, ob die von ihm kamen oder nicht?
Das war ja
immer zwei Meinungen.
Es ist am Ende vielleicht auch eine Urban Legend, dass Jürgen Klinsmann die Buddha-Statuen mit angekramt hat. Aber sie standen auf einmal im Trainingszentrum vom FC Bayern an derselben Straße und irgendjemand wird sie angeschleppt haben. Und ich weiß es nicht, es passt auf jeden Fall so gut. Und es passt natürlich dann auch so ein bisschen zu dieser Klinsmann-Schnurre beim FC Bayern München, was wir ja also ohne irgendwelche Häme sagen können, das war ein absolutes Missverständnis damals.
Ja, so richtig gut lief es nicht. Nee, ich meine, wurde ja dann irgendwie so nach gut eineinhalb Jahren entlassen und Uli hat dann nochmal beim Jupp angerufen und gefragt, ob der uns wenigstens die Champions League nochmal retten kann, was er dann ja dankenswerterweise gemacht hatte. Und ja, so hat man sich wahrscheinlich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Gut, dass es damals noch kein Facebook Live gab.
Das hätte sehr interessante Geschichten dann noch gegeben. Es kam dann Luis van Gaal. Luis van Gaal, der eigentlich also wirklich eine sehr, sehr gute Vita hat, dann auch als Trainer, der bekannt war. Allerdings der auch vielleicht so ein bisschen ja als das Gegenbild zu Jürgen Klinsmann steht und stand dann damals. Er war ein Trainer der alten Schule, ein Trainer, der die holländische Nationalmannschaft dann ja auch schon betreut hat. Aber vielleicht hat man damals dann auch gedacht, wir brauchen einen Bruch. Wir können nicht nochmal einen Konzepttrainer erstmal einstellen. Wir brauchen jetzt jemanden gestanden, oder?
Das denke ich auch, dass das genau die Denke dahinter war, dass man mit Klinsmann und mit dem, ja, in Anführungszeichen modernen Trainer dermaßen auf die Schnauze gefallen ist, dass man dann gesagt hat, nee, holen wir uns lieber wieder einen vom alten Schlag, der vielleicht ja, ein bisschen autoritärer auftritt, ein bisschen durchgreift, ein bisschen eigener Sturkopf ist. Das hat ja auf spielerischer Ebene dann irgendwann funktioniert, aber ist ihm dann ultimativ ja auch zum Verhängnis worden.
Ja, absolut. Aber ich kann mich noch an ein Sportstudio mit Philipp Lahm erinnern, wo Philipp Lahm dann so erklärt hat, wie Louis van Gaal seinen Fußball erklären wollte, dass er dann damals gesagt hat beim ersten Treffen, der hat das so mit so drei kleinen Kaffeesahne-Pötten gemacht, dass er ihm erklärt hat, dass immer wieder Dreiecke entstehen müssen zwischen den einzelnen Spielern, um dann auch Spieler dann anspielbar zu machen. Und das ist so eine Geschichte, die ich niemals vergessen werde, diesen Sportstudio-Auftritt von Philipp Lahm, wo er ja so ein bisschen das Modell des Fußballs von Louis van Gaal dann auch erklärt hat. Und es war am Anfang allerdings dann auch eher ein schleppender Beginn, oder? Woran ich mich halt erinnern kann, ist, dass Louis van Gaal erstmal dafür gesorgt hat, dass Leute wie Badstuber ins Team kamen und auch Thomas Müller dann auch, wir sprechen nachher noch über ihn, und dass er mit der Zeit dann auch ja dafür gesorgt hat, dass Ribéry und Robben dann so fantastisch funktionierten auf ihren Positionen.
Ja, Robben muss man ja auch erst noch holen, der war ja,
genau,
da, als van Gaal angetreten ist, der kam ja dann auch irgendwie Ende August, aber ja, was gerade was du sagst, dass Leute aus der Jugend hochgezogen würden, also Müller ist ja das ultimative Beispiel, der jetzt hier die letzten 12, 13 Jahre, wie lange ist das jetzt, eine Wahnsinnskarriere dann auch gemacht hat, auch im Badstuber zu seiner guten Zeit, war ja einer der besten Verteidiger, die wir hatten, dann kamen noch Leute wie, ich glaube Diego Contento hat ja sogar auch mal Nationalmannschaft gespielt, also das war auch so die letzte Phase, an die ich mich erinnern kann, wo richtig viel auch in der Jugend dann passiert ist und das scheint mal, oder das kann man vermutlich auch Van Gaal zugute halten.
Was für ein Glücksgriff mit Thomas Müller oder beziehungsweise was für ein geradezu visionärer Move von Louis van Gaal, damals Thomas Müller in die erste Mannschaft hochzuziehen, weil, also ja, ich kann mich an kaum jemanden erinnern, der von jetzt auf gleich so einen Impact auf ein Spiel hatte, dann ja nicht nur erst bei den Bayern, sondern hat er ja auch bei der WM 2010 dann auch schon sofort Impact gehabt. Und heute gehört er zu den größeren Legenden, die wir als Spielern haben. Was für ein überragend brillanter Move damals von Louis van Gaal.
Nee, total. Also wenn du mich vorher nach meinen Lieblingsspielern zu Anfang meiner Fanzeit gefragt hast, dann wenn du mich zur Jetztzeit fragst, mein signiertes Müller-Trikot aus seiner ersten Saison hängt im Schrank und wenn ich ins Stadion gehe, dann ist das Trikot, das ich anziehe. Also das ist mein Mann in Anführungszeichen.
Ja, absolut. Also da kann man Louis van Gaal, da kann man den Bayern auch einfach nur gratulieren, was sie damals für ein Näschen hatten. Thomas Müller, der nun wirklich nicht aussieht wie der Prototyp-Fußballer und der vielleicht auch nicht so spielt wie der Prototyp-Fußballer, aber dass sie den damals hochgeholt haben und wie er ja diesem Fußball dann auch seinen Stempel aufgedrückt hat. Also unsere kleine Lobhudelei dann auch noch für Thomas Müller. Der Anfang der Saison unter Louis van Gaal verlief eher schleppend und wir können dann auch noch sagen, dass der Anfang der Saison dann auch in der Champions League Saison nicht so richtig gut verlief. Girondins Bordeaux, Juventus Turin und Maccabi Haifa, das waren die Gegner für den FC Bayern München und es gab zum Beispiel ein 1:2 in Bordeaux, wo auf einmal dann und ein 0:2 gegen Bordeaux, wo man auf einmal dann so ein bisschen um das Weiterkommen zittern musste. Und das ist ja etwas, was nicht unbedingt in der DNA eines Bayern-Fans und auch Bayern-Verantwortlichen ist.
Ja, um das Weiterkommen zittern ist ja schon optimistisch ausgedrückt. Also man war nach dem vierten Spieltag war man irgendwie auf Platz 3 mit 4 Punkten. Bordeaux hatte 10 und Juve 8. Das heißt, du wusstest, okay, du hast noch das Auswärtsspiel in Turin, bist aber gleichzeitig darauf angewiesen, dass Bordeaux gegen Juve auch noch gewinnt, die ja im Endeffekt durch waren und für die es nur noch um einen Gruppensieg ging. Und ja, so ging es dann in den fünften Spieltag. Da war ich lustigerweise auch dann schon vor Ort. Das war das Heimspiel gegen Maccabi Haifa. Das hat man dann 1:0 gewonnen. War auch ein ganz trauriger Kick. Hier zum ersten Mal Menschen für Ivica Olic, der das 1:0 gemacht hat gegen Haifa und damit das Entscheidungsspiel überhaupt erst ermöglicht hatte, weil parallel Bordeaux dann Juve geschlagen hatte mit 2:0. Und ja, so stand dann fest, hey, zumindest haben wir uns ein Entscheidungsspiel in Turin erkauft, was du dann eben gewinnen musst.
Genau, darüber sprechen wir gleich noch, aber warst du damals bei allen Spielen dabei? Bist du auch nach Haifa mitgefahren? Oder?
Nee, das war wirklich aus der Champions League Vorrunde, war das 1:0 gegen Haifa zu Hause, war das einzige Spiel, das ich gesehen hatte.
Ja, und wann hast du dich dafür entschieden, ich will jetzt nach Turin? Ich meine, von München nach Turin ist es wirklich nicht weit, also rein in globaler Hinsicht. Das schafft man relativ schnell. Aber wann ist für dich der Entschluss gereift, ich möchte jetzt unbedingt zu diesem Spiel nach Turin, zu diesem Do-or-Die-Spiel?
Das war eigentlich so ein Scherz direkt nach dem Haifa-Spiel. Also wir waren dann, die Konstellation, mit der wir nach Turin gefahren sind, das waren dann 6 Leute, also ich und 5 und 4 von denen, also ich und 3, waren bei diesem Haifa-Spiel eben dabei. Und wir haben dann nach dem Spiel so gewitzelt und haben gesagt, ja gut, dann müssen wir jetzt nach Turin fahren. Und ja, im Lauf der nächsten 1-2 Tage wurde aus Spaß dann ernst. Und dann haben wir gesagt, okay, und wie kommen wir da jetzt an Karten?
Bist du Bayern-Mitglied?
Nee.
Es ist ja dann auch so, dass man als Bayern-Mitglied dann auch immer so ein ganz kleines bisschen ja mit seiner mit seiner Mitgliedsnummer so ein bisschen hausieren geht. Weil jeder, der aus dem Verein austritt, dessen Zahl wird dann verfügbar und dann kannst du immer im Laufe der Jahre so ein bisschen runtergehen mit deiner Mitgliedsnummer. Und es ist ja schon relativ schwierig, dann auch auswärts an Karten zu kommen. Bist du über den FC Bayern an Karten gekommen oder musstest du dann wirklich über Juve gehen?
Nee, da gab's keine Chance. Also wir hätten das natürlich versucht, aber wenn du da nicht als Nicht-Mitglied hast, da sowieso keine Chance. Und ich glaube, selbst als Mitglied wäre das extrem schwer gewesen, weil ich meine, das Spiel fand statt im Stadio Olimpico in Turin. Ich glaube, da gehen auch irgendwie 27.000 Leute rein. Das heißt, da hast du ein Kontingent für die Bayern von ja, 2.000 und ein paar zerquetschte gehabt. Und das ist natürlich super schnell weg. Und ja, dann haben wir uns umgeschaut, wie wir das sonst machen könnten. Und ja, weil uns nichts Dümmeres eingefallen ist, haben wir bei der Ticket-Hotline von Juventus Turin angerufen. Von uns konnte kein Mensch Italienisch. Also wir haben da einfach mal versucht, wie weit man da auf Englisch kommt. Mhm. Wir hatten jetzt auch nicht die großartige Ahnung von den Fanblocks im Olympico. Also wir wussten zumindest, wo die Juve-Ultras stehen und dass wir da nicht hinwollen. Aber ansonsten haben wir gesagt, ja gut, ist uns relativ wurscht. Dann verhalten wir uns halt irgendwie unauffällig, aber dabei sein wollen wir. Ja, und dann haben wir da angerufen und haben gesagt, ja, hallo, wir bräuchten bitte 6 Tickets. Und das ging dann erstaunlich problemlos dafür, dass das ein Entscheidungsspiel in der Champions League ist zwischen 2 Mannschaften, die ja jetzt doch zu den größeren im europäischen Fußball gehören. Die haben dann gesagt, okay, dann bräuchte man eine Kreditkartennummer und 2 Wochen später hat man die Tickets in der Post.
Hast du das dann oder ist das dann mit einer Münchner Adresse angegeben worden? Das ist etwas, was mich dann wieder wundert, weil da sind ja die Vereine inzwischen dann auch so ein bisschen sensibilisiert, dass sie ihre Auswärtskontingente an den Auswärtsclub vergeben und gerade wenn so Spiele sehr stark nachgefragt sind, dass sie dann sagen, okay, wenn Leute, die nicht zu uns gehören, aus der Stadt nach Karten fragen, da werden wir dann erstmal ablehnen. Aber das ist dann ja wirklich Glück, ne?
Ja, scheinbar ging das damals noch. Also ich weiß nicht, ob es da Mechanismen gab, die nicht gegriffen haben bei uns, aber war auf alle Fälle unser Glück, weil wir haben uns wir haben da angerufen, haben gesagt, wir brauchen 6 Tickets, dann wollten sie eine Kreditkartennummer, eine Adresse und spätestens bei der Adresse hätte es ja dann auffallen müssen. Mhm. Ich meine, es fällt ja schon auf, wenn da Leute anrufen und kein Italienisch können, aber ja, das ging.
Sehr, sehr nett. Von der Ticket-Hotline von Juventus Turin.
Bin ich der netten Dame heute noch dankbar.
Ja, absolut. Wann habt ihr die Karten bekommen? War das relativ knapp vor dem Spiel oder war da noch Puffer dazwischen?
Nee, wir haben, da muss ich, jetzt muss ich mich korrigieren, Entschuldigung, wir haben die Karten gar nicht per Post bekommen, sondern wir mussten eine Adresse angeben, aber die Karten wurden dann am Stadion hinterlegt.
Ja.
Also wir mussten dann noch zu so einem Ticket-Counter, der in so einem schäbigen Bauwagen irgendwie untergebracht war, da haben wir die Tickets dann abgeholt.
Ja, weil ich sehe es gerade, das Spiel gegen Haifa war am 25. November und das Spiel gegen Juventus und in Turin war dann am 8. Dezember, also es waren wirklich nur 14 Tage dazwischen. Und da war ja dann auch nicht mehr so richtig viel Zeit für Tickets versenden etc.
Nee, also ja, wie gesagt, wir haben 2-3 Tage danach haben wir da gleich angerufen, aber du hattest recht, das wurde nicht per Post verschickt, sondern das war Pickup dann am Stadion.
Ja, und wie habt ihr eure Auswärtsfahrt geplant? Wie wolltet ihr das angehen? Also mit Hotel, mit Übernachtung im Bus, wie habt ihr das gemacht, mit Zug oder wie seid ihr hingefahren?
Ja, die Optionen wären alle schlauer gewesen als das, was wir gemacht hatten. Wir sind morgens mit dem Bus los, sind da die, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Stunden über den Brenner gefahren, bis wir in Turin waren, haben uns das Spiel angeschaut und sind nach dem Spiel wieder heim.
Ja, und dann wart ihr morgens wieder da und konntet wieder arbeiten gehen oder studieren gehen.
Ja, studieren, genau. Und mit der Disziplin war es natürlich dann weit her. Nee, das war schon eingeplant, dass da 2 Tage Studium wahrscheinlich mal den kürzeren ziehen werden. Aber das war wirklich in so einer Hauruck-Aktion, dass wir gesagt haben, nee, da hocken wir uns Vormittag ins Auto und mal bei der Heimfahrt müssen wir uns halt dann abwechseln. Sind wir ja 6 Leute, da können im Bus hinten immer ein paar schlafen und der Fahrer wechselt dann halt irgendwie alle 1-2 Stunden, das kriegen wir schon hin. Da waren wir noch jung und hatten noch Ausdauer, da ging das alles. Und da war nicht viel mit Hotel oder Stadt anschauen oder sonst was, sondern das war wirklich nur rein wegen Spiel hinfahren.
Also quasi die klassische Auswärtsfahrt mit dem neuen Sitzer.
Genau.
Keine Probleme, über den Brenner zu kommen im Dezember?
Nee, also bei der Heimfahrt, bei der Hinfahrt war es tatsächlich sehr angenehm. Da hat man wettertechnisch auch keine Probleme. Wir haben eine relativ, also sollte sich herausstellen, eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen an der Grenze zu Österreich, weil wir gesagt haben, hey, das Stück ist so kurz, die 14 Euro Maut oder was das kostet, die sparen uns dann immer die Landstraßen. Das war bei der Hinfahrt noch kein Problem, da hat man noch was gesehen, da war es noch hell, da ging das. Und ja, Navi hat man aus irgendeinem Grund auch keins dabei, weiß ich nicht, Zeiten von mobilem Internet waren da noch nicht angebrochen. Und das sollte sich bei der Heimfahrt noch rächen, aber bei der Hinfahrt im Tageslicht ging das alles.
Das sind diese Ideen, die, wenn man sie hat, sofort die dann unglaublich, ja, glaubwürdig und unglaublich nachvollziehbar dann auch klingen und hinterher denkt man sich, mein Gott, die 14 Euro, die hätten wir jetzt auch noch gehabt, oder?
Ja, genau. Hätte ja auch gut gehen können.
Ja.
Dann waren wir da irgendwie um, weiß ich nicht, so 18, 19 Uhr wären wir am Stadion gewesen sein, also so 2 Stunden vor Anpfiff und dann mussten wir uns die Tickets noch abholen. Dann haben wir da noch irgendwie 1-2 Ordner getroffen, die halt gesehen haben, dass wir hier mit roten Schals und Mützen in Heimblock gehen wollen, also in einen Nicht-Gäste-Block. Die haben uns dann darauf hingewiesen, dass das vielleicht nicht so die tolle Idee ist, dass wir die Mützen und die Schals bitte noch verstecken sollen. Und ja, haben wir dann auch erstmal gemacht und dann sind wir da rein und haben aber sehr schnell festgestellt, dass wir Karten für einen Familienblock irgendwie hatten und da saßen dann die Opis mit ihren Enkeln drin und die haben uns da amüsiert und freundlich aufgenommen und dann haben wir halt relativ schnell gesehen, hier droht keine Gefahr und wir waren halt dann auch sehr schnell zu erkennen, dass wir keine Italiener sind und dann haben wir da mit denen erstmal Freundschaft geschlossen und die haben halt gesehen, okay, da sind ein paar Jungs, die wollen einfach nur Spiel sehen. Und dann hat man noch mal Glück, weil dann sind vor dem Spiel, das glaubt einem jetzt ja auch alles kein Mensch, wenn man das erzählt, aber kurz vor dem Spiel sind dann 2 Kollegen von uns noch mal ums Eck gegangen und sind dann zurückgekommen, sind dann noch mal auf 2 Ordner getroffen, die dann wieder die roten Schals und Mützen gesehen haben. Und auch an der Ecke ging es wohl in Turin nicht ganz so genau. Die sind dann nämlich gefragt worden, ob wir nicht lieber in Gästeblock rübergehen wollen, was unser Nachbarblock gewesen ist. Ja, und dann haben die halt gesagt, ja, würde man gern, da hocken noch 4 Kumpels von uns, können wir die auch noch holen. Und dann haben die uns da rausgeholt und die Ordner haben dann gesagt, ja, dann geht er rüber in Gästeblock. Und dann standen wir wirklich bei den Bayern-Fans. Also mussten dann auch nicht mehr in der Diaspora vom Juve-Familienblock stehen.
Das ist ja fantastisch.
Es war sensationell.
Das ist ja wirklich fantastisch. Ich meine, erstmal die Frau an der Ticket-Hotline und jetzt dann die Ordner beim Juve-Spiel. Also richtig viel besser. Das ist ja eine Gastfreundschaft, wie man sie kaum erlebt.
Nee, wunderbar. Also du merkst, das Spiel meines Lebens kommt hier nicht von ungefähr.
Ja, absolut. Und über das Spiel und wie es ausgegangen ist und dass Marcel Reif am Anfang auch so ein bisschen enttäuscht klang, als das 0-1 fiel. Darüber sprechen wir gleich hier bei Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de. Es war Anfang Dezember 2009, als Nico mit 5 Kumpels gedacht hat, Mensch, da fahren wir mal nach Turin, weil es war ein Do-or-Die-Spiel. Damals für den FC Bayern. Sie mussten gewinnen, unentschieden, oder Niederlage hätte nicht gereicht, um ins Achtelfinale einzuziehen, der K.O.-Runde dann dieser Champions League. Und lass uns einmal mal gerade über die Aufstellung sprechen, weil also es ist ja schon eine Sammlung an Legenden, die dort dabei ist, gerade dann auch bei den Bayern. Wir starten im Tor mit Butt, der damals gespielt hat. De Michelis und Van Beuten in der Innenverteidigung, Lahm und Bartstuber auf den Außen, Van Bommel und Schweinsteiger in der defensiven Mitte, auf den offensiven Außen. Pranjic, den hatte ich vergessen, und Thomas Müller, und im Sturm Mario Gomez und Ivica Olic. Daniel Pranjic hatte ich vergessen.
Wie kann man denn Daniel Pranjic vergessen?
Also unter den tausend Namen, die man von den Bayern so hört, da vergisst man zwischendurch mal ein paar. Hast du positive Erinnerungen an Daniel Pranjic?
Positive Erinnerung, glaube ich, nur insofern, als dass er, glaube ich, ziemlich gleichzeitig mit Edson Bravheit geholt worden ist und er noch der Bessere von den beiden war.
Bravheit saß dann auch noch auf der Bank zusammen mit Leuten wie Breno, der ja auch eher unrühmlich bei den Bayern eine unrühmliche Karriere hatte. Hamid Altintop, Arjen Robben war auf der Bank, Miroslav Klose war auch auf der Bank und Anatoli Timoschuk, der kam später noch dann rein zusammen mit Arjen Robben und Thomas Kraft als Torwart. Für Juve trat damals an Buffon im Tor, Legrottaglie und Cannavaro in der Innenverteidigung, außen Caceres und Grosso, im defensiven Mittelfeld Felipe Melo, auf den Außen Camoranesi und Marchisio, im offensiven Mittelfeld Diego, der Diego von Werder Bremen und dann im Sturm Trezeguet und Del Piero. Und ich möchte jetzt einmal gerade, weil ich glaube, es ist mit das erste Spiel, was ich mit diesem Spieler dann auch habe bei der Spiel meines Lebens, ich möchte meine Ehrerbietung an David Trezeguet abgeben, der meiner Meinung nach ein fantastischer Stürmer war.
Ausgerechnet Trezeguet, der hier jetzt nachher das 1:0 schießt und uns dann alle zittern lässt. Aber nee, hast natürlich recht, super Stürmer, auch so rückblickend immer ein bisschen, oder für mich gefühlt immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Aber ja, wie du sagst, fantastische Spieler gibt's.
Ich habe ihn also so rund um die Jahrtausendwende, als Frankreich so gut war, da habe ich ihn halt immer gesehen, dann auch 2000 bei der EM. Und was war das für ein großartiger Stürmer? Der hat vielleicht nicht die ganz große, absolute Überkarriere gehabt. Ich sage jetzt mal wie Lewandowski jetzt im Moment oder andere Stürmer. Aber der hat so eine Leichtigkeit ausgestrahlt, wie auch zum Beispiel Thierry Henry. Ist auch so ein Spielertyp, den ich unglaublich gerne mag. Und das ist vielleicht, ja, was Ähnliches dann, ne?
Ja.
Auf jeden Fall, das war schon keine schlechte Aufstellung von Juventus Turin gegen den FC Bayern München. Und du hast es gerade erwähnt, es ging eigentlich gar nicht so richtig gut los. Denn die Mannschaft von Juve schoss das 1:0. Und da hören wir jetzt mal in den Originalkommentar von Marcel Reif rein, der seine Enttäuschung kaum unterdrücken konnte.
Und da fehlt er hinten. Und da passiert's. De Michelis schadet dem FC Bayern und Trezeguet macht das klasse. Wunderbar zugespielt und sensationell abgeschlossen von Trezeguet.
Wunderbar abgeschlossen von Trezeguet. Was ich an Marcel Reif immer sehr schätze, ist, er kann seine Verachtung kaum in Worte fassen, beziehungsweise er kann sie sehr schlecht unterdrücken, wenn der Gegner das Tor macht oder wenn es einen Fehler gab. Und de Michelis scheint hier wirklich einen Fehler, einen richtigen Bock begangen zu haben, denn er stand nicht da, wo David Trezeguet stand und der konnte abschließen. Es war ein wunderschönes Tor. Nach 19 Minuten war die Stimmung wahrscheinlich bei euch auch nicht so richtig ganz so richtig gut.
Das stimmt, weil man eigentlich von Beginn an gut im Spiel war. Es gab ja auch einen Kopfball von Olic schon nach ein paar Minuten, der an Pfosten gesetzt hat. Die Stimmung im Block war eigentlich bis dahin gut und man wusste, okay, hier geht was, man ist hier gut im Spiel, man hat auch seine Chancen, da ist jetzt Hopfen und Malz auf alle Fälle noch nicht verloren. Aber naja, wenn du in Italien ein 1:0 kassierst und gewinnen musst, dann weißt du, da hast du jetzt was vor dir. Und leichter wird es jetzt mit Sicherheit nicht. Und ja, entsprechend ging da das Stimmungsbarometer doch ein paar Etagen nach unten in dem Moment. Aber hilft ja nichts, muss ja dann weitergehen.
Olic hat ziemlich gewuselt in der ersten Halbzeit und ich möchte jetzt nochmal dein Urteil über Ivica Olic hören.
Für das Spiel oder allgemein?
Insgesamt.
Super Spieler. Also auch, er ist jetzt kein Stürmer, der irgendwie Gardemaß hätte oder weißt, wenn da parallel irgendwie ein Mario Gomez neben dir im Sturm steht mit seinen gefühlten 2,10 Meter und 120 Kilo Muskelmasse, da gehst du als Olic ein bisschen unter, aber er war halt immer derjenige, der sich die Lunge rausgelaufen hat, der gearbeitet hat in jeder Minute, die er auf dem Platz stand und gerade als Fan, das sind die Leute, die du in deiner Mannschaft haben willst, wo du genau weißt, die geben ihr Herz und ihr alles für diese 90 Minuten und ja, super Spieler.
Es gibt die goldene Regel hier im Podcast, wer etwas Negatives über Ivica Olic sagt, dessen Podcast wird auf der Stelle beendet. Danke, dass du das jetzt gesagt hast über Ivica Olic, der einer meiner absoluten All-Time-Helden ist, was dann auch den HSV angeht, den habe ich wirklich ganz, 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 ganz fest in meinem Herzen eingeschlossen. Und das hätte ich nicht ertragen, wenn da jetzt noch was anderes gekommen wäre. Aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Fußballfans von Vereinen gibt, die bei denen Olic gespielt hat, die in irgendeiner Weise was Schlechtes über ihn sagen können. Er hatte vielleicht nicht immer seine besten Zeiten, aber beim HSV gibt es, glaube ich, niemanden, der ein schlechtes Wort über Ivica Olic verliert.
Ja, weil du ihm halt nichts vorwerfen kannst. Nee. Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag oder auch mal als Stürmer schlechte Phasen, wo du nicht triffst. Aber du siehst als Fan, ob sich jemand hängen lässt oder ob jemand arbeitet oder ob du jemand was vorwerfen kannst. Und da fällt Ulrich mit Sicherheit in die Kategorie, wo du niemals ein schlechtes Wort über den verlieren kannst, was Einsatz und Wille und Kampfgeist angeht.
Und Ivica Olic war dann nämlich auch der Verantwortliche dafür, dass das 1:1 gefallen ist. Und damals gab es noch keinen Video Assistant Referee. Und ich habe mir das Spiel jetzt nochmal in langer Zusammenfassung angeschaut. Und Nico, ich möchte sagen, dass dieser Elfmeter wahrscheinlich vom VAR zurückgenommen worden wäre. Denn er wurde an Ivica Olic, ja, verübt, dieser Elfmeter. Und am Ende müssen wir fast sagen, ob das so ein richtiger Elfmeter gewesen ist.
Findest du? Hätte jetzt, glaube ich, nicht gesagt. Also wenn du das VAR-Fass hier aufmachst, dann musst du ja sagen, der Schiedsrichter hat gepfiffen und entsprechend bräuchte ja irgendwie der VAR einen Hinweis auf eine klare Fehlentscheidung, und siehst du hier eine klare Fehlentscheidung.
Gut, das ist auch wieder richtig. Das ist auch wieder richtig, aber ich weiß nicht, ob das so der sicherste Elfmeter war, den man so in der Geschichte gesehen hat.
Ich meine, der hat ihn jetzt nicht irgendwie von hinten umgeholzt, aber wir sprechen auch nicht über Andi Möller hier jetzt gerade.
Nein, darüber sprechen wir garantiert nicht. Aber wo standst du? War das von dir das Tor, das entfernte Tor, oder war das das Tor, auf das die Bayern gerade spielten in der ersten Halbzeit?
Der Elfmeter ging auf unsere Kurve. Das war das einzige Tor an dem Abend, was auf unserer Seite fiel.
Ja, und Hans-Jörg Butt hat das damals geschossen. Hans-Jörg Butt hatte sich einen Ruf erworben beim HSV vorher, dass er ein absolut sicherer Elfmeterschütze war. Hat dann ja auch bei Schalke immer wieder die Elfmeter geschossen. Für die Bayern war es damals sein erstes Elfmetertor, oder?
Oh, da könnte ich mich nicht erinnern, ob das der Fall ist. Weiß ich nicht, da erwischt mich auf dem falschen Fuß.
Aber war es für euch eine klare Sache, dass Butt schießt, oder habt ihr mit anderen Leuten gerechnet?
Nee, ich nicht. Also du wusstest, Butt schießt Elfmeter und hast ja dann auch gesehen, als der Elfmeter gegeben wurde, der trabt ja dann gleich los. Und aus der Kurve kam halt dann auch das klassische Butt, Butt, Butt. Also ja. Mal wusstest du sehr schnell Bescheid. Ich habe heute noch die Worte von einem meiner Kumpels im Ohr, der mir gesagt hat, hey, wenn er den jetzt verschießt, dann sind wir aber am Sternchen, Sternchen, Sternchen. Mhm. Hat er aber Gott sei Dank nicht. Hat Gigi Buffon schön verladen und hat eiskalt zum 1:1 eingeschoben. Und zack, ging es mit der Stimmung im Block wieder nach oben.
Ich habe es jetzt leider nicht nachgeguckt, aber ich glaube, Hans-Jörg Butt hat keinen einzigen Elfmeter verschossen. Also ich konnte Bier holen gehen, wenn Hans-Jörg Butt Richtung Elfmeter gelaufen ist, weil ich ganz genau wusste, das ist natürlich ein Elfmeter. Und das ist natürlich ein Tor.
Ja. Ich könnte mich auch nicht aktiv an den verschossenen Elfmeter erinnern.
Ja, ich muss es jetzt nochmal einmal gerade, er ist der einzige Torhüter, der in 4 Spielklassen und in der Champions League Tore erzielte, sondern auch der einzige Torhüter, dem in 2 Bundesligaspielen jeweils 2 Tore gelang, hat er 2 Elfmeter geschossen. Und der war so unglaublich sicher als Strafstoßschütze, und ich habe das Video gesehen und dann Kommentare bei YouTube gesehen, Lewandowski schießt heute die Elfmeter, wie Butt sie damals gemacht hat. Relativ schneller Anlauf, dann einmal kurz nur abbremsen und dann einschieben.
Ja, das ist doch eine wunderbare Art. Der Einzige, der es, glaube ich, noch schöner gemacht hat, war Roy Mackay, dem einfach völlig egal war, was der Torwart gemacht hat. Der hat sie einfach knallhart reingenagelt.
Die waren allerdings auch immer cool, die Roy Mackay-Elfmeter. Das hat mir auch gefallen. Einfach drauf.
Genau.
Ja. 1:1 stand es zur Halbzeit, aber die Bayern mussten einfach noch ein Tor schießen. Es musste ein Sieg her. Und in dieser zweiten Halbzeit, da gab es dann das 2:1. Und das wurde dann geschossen von Ivica Olic. Ich war im falschen Reiter. Ivica Olic. Und da hören wir auch nochmal rein, wie das nämlich ankommentiert worden ist von Marcel Reif.
Gute Flanke! Der muss rein, Olic! Die Bayern führen 2:1!
Ja,
Da sah Buffon nicht gut aus, auch wenn dieser Kopfball schwer zu halten war von Gomez.
Es gab eine Flanke von außen. Gomez mit dem Kopfball direkt auf Buffon. Buffon kann nur klatschen lassen und Olic hat dann abgestaubt. Da muss ein Stürmer stehen.
Und schön, mit welcher Neutralität er das wieder kommentiert hat. Ne? Nee, war super. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, die Tore gingen jetzt in der zweiten Halbzeit, kommen ja noch ein paar, die waren jetzt alle auf der von uns entfernten Seite. Das heißt, in dem Gewusel war es immer ein bisschen schwer zu erkennen, was da gerade passiert ist. Aber du erkennst natürlich, dass da ein Tor fällt. Und war super. Ab dann führst du 2-1 und weißt, jetzt bist du vorn. Und das war, glaube ich, irgendwie 52. Minute, also relativ kurz nach der Halbzeit. Und ja, dann hast du alle Karten in der Hand.
Das habe ich vorhin vergessen zu fragen. Was bist du eigentlich für ein Fan im Stadion? Bist du einer, der alles mitsingt und die ganze Zeit dann auch die Stimmung mitmacht? Oder bist du eher der Stille?
Nee, ich sing lieber mit. Das kommt so ein bisschen drauf an, wo du dann im Stadion stehst. Weil ich habe es ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht der Allesfahrer und auch kein Mitglied. Entsprechend ist es relativ schwer, in einen Stimmungsbereich in der Arena zu kommen in der Südkurve. Und wenn du irgendwie versprengt in der Nordkurve im Oberrang sitzt und da der Einzige bist, der mit 4 Bier-Intus irgendwie da versucht, Stimmung zu machen, dann kommst du auch relativ blöd vor. Aber wenn sich's irgendwie anbietet, dann will ich schon auch mit Stimmung machen.
Ja, ich bin da eher der ganz Ruhige. Also ich habe immer die Hände in den Taschen vergraben und ich kann mich nicht auf was anderes konzentrieren, als auf das Spiel zu gucken. Da bin ich ganz schlecht drin. Deswegen, ja, ich bin keine große Hilfe im aktiven Support. Es gab in der 65. Minute gab es noch von Trezeguet eine wirkliche Großchance, die dann vereitelt worden ist. Und da stand das Spiel ja dann auch noch eine relativ lange Zeit auf der Kippe. Man fängt schon an, auf die Uhr zu gucken. Ist noch lang, oder?
Ja, klar. Also wenn du weißt, es ist jetzt irgendwie 52. Minute und wir haben jetzt hier nur 40 Minuten, also fast eine ganze Halbzeit, und mit einem Tor geht das Ding wieder in die Binsen. Klar wirst du da nervös bei jedem Angriff, und ich glaube, die Chance von Trezeguet, die wurde ja nicht mehr vereitelt, sondern die hat er einfach freistehend drüber geschossen.
Ja, genau.
Wenn ich mich da recht erinnere. Nee, und das sind Momente, da bleibt dir das Herz stehen. Und ich meine, das ist genau das, worauf du mich irgendwie vor 40 Minuten mal angesprochen hast. Das ist ja dann als Erlebnis wesentlich cooler, wie wenn du dann irgendwie da das 90 Minuten abgeklärt irgendwie dir anschauen kannst und nach 12 Minuten steht es 2-0 und du weißt, hier brennt nichts mehr an. Ja. Da bleibt sowas halt eher in Erinnerung.
Man fühlt halt was. Hm?
Genau.
Ja. Das 3-1, das kam dann aber relativ spät und das war vielleicht auch so ein bisschen die Duplizität der Ereignisse zum 2-1, weil auch hier war es dann eine, in diesem Fall Ecke, keine Flanke, Kopfball von Beuthen und Gomez staubt ab, und auch hier hören wir dann noch, den hören wir nicht, den hören wir beim 4-1. Das 4-1 fiel nämlich in der Nachspielzeit und da hatte dann auch Marcel Reif dann schon wieder die Sicherheit zurückerlangt in seinem Kommentar.
Müller, Timoschuk, klasse. Klasse, klasse, klasse! Jetzt wird's eine Demütigung. Timoschuk. Mit wunderbarer Schusstechnik. Da hinten fallen sie auseinander und die Bayern führen 4-1.
War es eine Demütigung?
Nee, ich würde bei einem 4-1 nicht von einer Demütigung sprechen, und gerade wenn du sagst, das 3-1 in der 83. und das 4-1 in der Nachspielzeit, da ist er mir etwas schnell bei der Sache mit dem Begriff Demütigung. Und ich meine, gerade das 4-1, der geht halt aus 18 Metern da volles Risiko und der passt halt dann an so einem Tag, weil da halt dann alles funktioniert, aber wahrscheinlich schießt er den in 9 von 10 Fällen auch irgendwie in die Wolken oder 10 Meter am Tor vorbei.
Das muss ein schönes Gefühl übrigens sein, wenn der Ball so perfekt auf deinem Fuß landet und du ihm einfach nur hinterher schauen kannst, wie er dann so in den Winkel klatscht. Das war ein fantastisches Tor von Timoschuk, der wirklich einfach mal draufgehalten hat, und das Ding sitzt dann auch. Das muss ein gutes Gefühl sein.
Wie du sagst, es muss ein gutes Gefühl sein. Ich habe das, glaube ich, selber noch nie gehabt.
Ich auch nicht. Mario Gomez aber hatte vorher für die Entscheidung gesorgt. Nach dem 3-1 konnte man sich aber sicher sein, oder?
Ja, also da wusstest du auch, ich meine, Juve hat in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr gemacht, aber abgesehen von der Chance von Trezeguet kann ich mich da auch an nicht viel Zwingendes erinnern. Und wenn du dann in der 83. das 3-1 machst, dann wusstest du, die machen ja keine zwei Tore mehr, das Ding ist durch.
Das ist, Bayern hat sich dadurch dann fürs Achtelfinale qualifiziert, zusammen mit Girondins Bordeaux, und Juve war dann zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden. Gab es in irgendeiner Weise noch eine heikle Szene nach dem Spiel, weil Heimfans können dann auch so ein bisschen pinzig sein danach?
Hätte ich nicht mitbekommen. Es gab so die klassischen während des Spiels immer mal wieder so kurze Gesänge aus unserer Richtung. Ja, so nach dem Motto Juve, Juve, Vaffanculo, und das wird dann entsprechend beantwortet. Aber ansonsten war da nichts. Und ich meine, gerade nach dem Spiel, wir hatten da noch, glaube ich, Blocksperre bis 24 Uhr, bis wir da raus durften. Also da war auch keinerlei Kontakt mehr mit irgendwelchen Heimfans. Ich glaube, die haben die an dem Tag verdiente Niederlage da zur Kenntnis genommen und haben gewusst, dass sie eben heute auf dem Besseren getroffen sind und sind dann da abgezogen. Also ich hätte da nichts mitbekommen.
Bis 24 Uhr Blocksperre, das heißt, ihr seid wahrscheinlich nicht vor 0.30 Uhr dann aus dem Stadion wieder rausgekommen. Das ist dann allerdings eine relativ anstrengende Rückfahrt, kann ich mir vorstellen.
So ist es. Es ist dann auch dunkel gewesen und dann kam dann auch der Nebel hier in Italien und Richtung Österreich hat es dann auch mal geschneit. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Landstraßendebakel hier. Als wir dann in Österreich waren, da haben wir uns im Finstern nämlich schön verfahren und sind dann auf so einer Serpentinenstrecke gelandet. Und wir hatten leider einen Teilnehmer dabei, der so ein bisschen gefährdet ist, was Motion Sickness angeht, also dem leicht schlecht wird beim Autofahren. Und das war dann auch hier der Fall. Den hat es da dann leider komplett zerlegt, sodass wir da zwischendurch irgendwie mal versucht haben, ob wir mit einer halben Stunde Pause und ein bisschen spazieren gehen, was reißen. Konnten wir aber nicht. Wir mussten dann tatsächlich einen Notarzt anrufen. Die haben uns dann gesagt, ja, ihr habt da jetzt zwei Optionen. Entweder wir versuchen den jetzt irgendwie fit zu spritzen, dass wir dem da so ein bisschen Womex oder was auch immer der dann da bekommen hat, reinhauen und dann versucht, ob er weiterkommt. Oder wir nehmen gleich mit ins Krankenhaus. Naja, und da war es halt irgendwie 5 Uhr morgens und wir standen da irgendwie im Allgäu und wollten alle heim, weil wir 24 Stunden quasi auf den Beinen waren. Und dann haben wir gesagt, ne, das versuchen wir jetzt erstmal ambulant. Und naja, so richtig viel gebracht hat es nicht. Er war dann zumindest so weit transportfähig, dass wir eine Stunde später selber ins Krankenhaus bringen konnten. Da hat er dann nochmal irgendwas Schärferes bekommen und hat dann da 2 Stunden geschlafen. Und wir saßen halt auch da irgendwie dann im Wartezimmer oder in der Notaufnahme vom Krankenhaus rum, bis der dann irgendwann wieder zurückkam. Und dann haben wir uns halt da irgendwie um 7 Uhr, 8 Uhr morgens aus dem Krankenhaus aus wieder Richtung München auf den Weg gemacht. Aber versuch mal irgendwie um 5 Uhr morgens dem Notfall Sanitäter zu erklären, dass hier 6 Leute im Fußballtrikot rumlaufen und dass der nicht nur besoffen ist, sondern dass dem wirklich schlecht geht. Ja. Das ist eine Aufgabe für sich.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dann der Notarzt oder Krankenwagen sagt, ja, ihr habt den Sieg ein bisschen zu viel gefeiert und dann am Ende, dann war es gar nicht, sondern ist wirklich ein Problem und das ist dann ja auch blöd.
Ja, klar. Nee, und du hast ja auch, bist ja latent genervt dann, weil du bist ja auch nur noch heim. Du bist müde.
Klar.
Und ich meine, so toll die Emotionen im Stadion waren, irgendwann reicht es halt dann auch. Und wenn du weißt, hey, du hast jetzt hier noch 2 Stunden und kommst nicht vorwärts, das ist doof dann. Aber trägt auch alles zur Geschichte bei und am nächsten Tag war das alles vergessen und man lacht drüber und hat jetzt eine coole Story zu erzählen.
Also ihr könnt darüber lachen jetzt.
Ja, total. Also was willst du denn auch machen? Soll ich dem jetzt 10 Jahre später noch vorwerfen, Mensch, hättest mal deine Tabletten vorher genommen? Nee. Macht ja die Story nur umso lustiger.
Ja, du hast mir in deiner ersten Mail dann noch geschrieben, dieses Spiel ist deiner Ansicht nach der Ausgangspunkt der Bayern-Dominanz, wie sie bis heute dann ja auch anhält, dass es Kinder gibt, die 8 oder 9 Jahre alt sind und die noch nie einen anderen Meister als Bayern erlebt haben. Warum ist das deiner Meinung nach der Ausgangspunkt dieser Dominanz gewesen?
Naja, du musst dir ja nur mal anschauen, wo wir eben während dieser Hinrunde standen. Ich glaube, zum Zeitpunkt des Spiels waren wir irgendwie 4. in der Tabelle und hat irgendwie zu dem Zeitpunkt schon 7 Unentschieden und 2 Niederlagen gehabt. Das kann sich ja heute schon kein Mensch mehr vorstellen. Und in der Champions League waren ja jetzt die Nullerjahre auch nicht so grandios. Da hast du ja nicht so wahnsinnig viel gerissen. Und in dem Jahr ging es dann eben bis ins Finale mit viel Glück, muss man auch sagen. Ich meine, dieses Achtelfinale in Florenz, wo man zu Hause gewinnt man 2-1 und auswärts verliert man 2-3 und kommt über die Tore weiter. Im Viertelfinale gegen ManU das Gleiche mit diesem unfassbaren Tor von Arjen Robben nach der Ecke von Franck Ribéry. nur im Halbfinale geht man dann souverän gegen Lyon durch und verliert dann das Finale verdient gegen Inter, wo Milito eben die zwei Tore macht. Und wenn du dir dann aber anschaust, was dann in den 10er-Jahren passiert ist, wie auf dieser Spielidee von Van Gaal aufgebaut worden ist und wie man dann auch die passenden Trainer dazu geholt hat mit Heinkes und später dann auch mit Pep Guardiola. Also ich glaube, mit dem Engagement von Louis van Gaal und mit dieser Saison, die einen da bis ins Finale getragen hat, da war der FC Bayern anschließend gerade europäisch einfach auch wieder eine andere Adresse, als das vielleicht die 5 bis 10 Jahre davor gewesen ist.
Aber ist dieses Finale von 2010 gegen Inter, ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten? Weil ich weiß, dass ich das damals gesehen habe, in der Augustiner Brauerei im Bräustüben damals gesehen habe. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so eins dieser vergessenen Finals, was die Bayern damals gespielt haben, weil sie auch relativ chancenlos waren.
Ja, es gab, glaube ich, eine Chance von Thomas Müller, die nicht schlecht war, die er vielleicht ja 3, 4, 5 Jahre später gemacht hätte. Aber in deiner ersten Saison im Champions-League-Finale kann man dir das, glaube ich, nachsehen, wenn du so ein Ding dann nicht reinmachst. Ja. Aber ansonsten war Inter an dem Abend einfach die bessere Mannschaft und man hat da verdient verloren. Wie gesagt, man ist da ja auch schon ein bisschen glücklich ins Finale reingestolpert, aber du hast ja gesehen, die Spielidee, die ihn Louis van Gaal da mitgenommen hat und mitgebracht hat, die hat einem da, ja, hat einem da ein ganz anderes Potenzial ermöglicht. Und ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn das Spiel da in Turin verloren geht. Louis van Gaal war zu dem Zeitpunkt in meiner Erinnerung schon merklich angezählt und ich glaube, wenn du da aus der Champions League ausgeschieden wärst, dann hättest du den nicht unbedingt halten können.
Das wäre wirklich interessant gewesen zu erfahren, was dann passiert wäre. Wäre dieses Spiel dann damals verloren gegangen. Aber ist es nicht. Und seitdem ist es eigentlich nur noch bergauf gegangen und ihr seid auf dem Gipfel seit geraumen Jahren und es gab den einen oder anderen Champions-League-Titel dann ja auch noch. Es gab natürlich die Meisterschaften, es gab Pokalsiege etc. Und Bayern München steht so gut da wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und es war das Spiel deines Lebens damals, dieser 8.12.2009. Vielleicht der Ausgangspunkt für die Dominanz der Bayern, aber auf jeden Fall ein Spiel, an das sich mein Gast Nico auf jeden Fall immer zurückerinnern wird. Nico, das hat mir großen Spaß gemacht, darüber zu sprechen, über alles das auch drumherum. Vielen Dank dafür.
Geht mir genauso. Danke dir für die Einladung und ja, dann hoffe ich, dass bald wieder ein paar tolle Folgen kommen.
Das hoffe ich auch. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen und ich hier mache und ihr sagt, ich habe ein Spiel meines Lebens, wo ich unbedingt darüber erzählen möchte, es muss nicht Fußball sein, es kann jeder andere Sportart sein, dann schreibt uns an, entweder bei meinsportpodcast.de oder mich direkt und dann sprechen wir darüber und dann sprechen wir natürlich auch darüber und wie es dazu gekommen ist. Und wenn euch das gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich auch über Rezensionen auf iTunes und wenn ihr auf Spotify diese Folgen hört, dann auch gerne bei Spotify bewerten. Das war es mit der neuen Folge von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.